Ja, okay. Das bin ich jetzt dran. Christina, ich wollte erst mal Dankeschön sagen für diesen wunderbaren Lobpreis. Das hat mir so gut getan eben. Heute ist ja auch ein besonderer Tag, also für mich ist heute ein besonderer Tag. Heute ist das Fest des heiligen Vinzenz von Paul. Er ist der Gründer der Vinzentinerinnen und auch mein wirklich eigentlich absoluter Lieblingsheiliger, weil er jemand ist, der ständig als wichtigstes Ziel in seinem Leben hatte, Gottes erbarmende Liebe sichtbar zu machen. Und da treffe ich mich mit ihm so in diesem Berufensein, Gottes Erbarmen, seine Barmherzigkeit sichtbar zu machen. Also wenn ihr mal euch mit einem Heiligen auseinandersetzen wollt, dann informiert euch mal genauer über den Heiligen Vinzenz. Ist ein toller Typ. Ja, aber wir sind ja jetzt beim Evangelisten Lukas und der hat ganz viel, also da ist ganz viel Begegnung zum Heiligen Vinzenz, nämlich der Lukas hat auch in seinem Evangelium immer wieder versucht, in seinen Berichten von Jesus und seinem Handeln deutlich zu machen, wie unser Gott wirklich voll Erbarmen ist, voll Barmherzigkeit ist. Und das begegnet uns heute im 5. Kapitel halt auch wieder. Ich stand wieder so vor der Herausforderung, aus diesem langen Kapitel herauszunehmen, was heute vielleicht für uns wichtig ist, was Jesus uns heute wohl sagen will. Und das ist immer der erste Punkt, der etwas schwierig ist, rauszufinden, was ist denn heute dran. Zuerst wird in diesem 5. Kapitel berichtet, wie Jesus die Fischer in seine Nähe ruft und sie in die Nachfolge ruft. Und am Schluss des Kapitels wird beschrieben, wie auch Levi, der Zolleintreiber, gerufen wird. Worum es heute gehen soll, das sind aber die zwei Geschichten, die zwischen diesen Berufungsberichten sind. Wir werden Zeugen von zwei Heilungen. Sie könnten unterschiedlicher nicht sein. Sie erzählen von zwei unheilbar Kranken. Vers 12 bis 16 berichtet von einem Mann, der an Aussatz erkrankt ist und zu Jesus kommt. Vers 17 bis 26 erzählt von einem Mann, der gelähmt ist, der gute Freunde hat und von ihnen zu Jesus gebracht wird. Normalerweise bin ich so gewohnt, eine Bibelstelle nach der anderen anzuschauen. Und diesmal hatte ich so die Idee, dass es gut ist, diese beiden Erzählungen von diesen beiden Heilungen mal nebeneinander zu stellen, sie zu vergleichen, zu schauen, wo unterscheiden sie sich, was haben sie gemeinsam, wie handelte Jesus. Und es geht wie immer darum, von Jesus zu lernen, ihm auf die Spur zu kommen. So im Grunde, wie tickt Jesus? Was bewegt ihn? Warum macht er was wie? Und so sind es diese zwei Evangelien. Zuerst bin ich ganz systematisch an die Erzählung gegangen und habe mir klassisch eine Tabelle gemacht. Auf die eine Seite Lukas 12, 5, 12 bis 16, auf die andere Seite Lukas 5, 17 bis 26 und habe Unterschiede und Gemeinsamkeiten aufgelistet, zum Beispiel zu den beteiligten Personen, also in beiden ist Jesus, auf der einen Seite der Aussätzige, auf der anderen Seite der Gelähmte und Pharisäer und Gesetzeslehrer, aber auch die Freunde, die zu dem Gelähmten gehören, viele Menschen und so weiter. Über Ort und Situation, die Krankheiten der beiden, die Situation, wie kommt der Kranke zu Jesus, der eine geht zu Jesus, der andere wird gebracht und wie passiert die Heilung, die Nachbehandlung, was bedeutet das? Das war so mein erster Ansatz, um überhaupt so ein bisschen Ordnung reinzukriegen. Und dann passierte was ganz Witziges. Ich gucke ja dann immer im Internet, ob ich so noch Hintergründe finde, die wichtig sind, um das Ganze besser verstehen zu können. Und habe eingegeben, Lukas 12 bis 26 Predigt. Und hatte bums sofort eine Predigt von einem Martin, ob das der Vorname oder Nachname ist, das weiß ich nicht, der aber exakt genau den gleichen Ansatz hatte, der auch genau diese beiden Heilungen gegenübergestellt hat. Und das war so, dass ich gedacht habe, ja, das ist genau das, was ich sagen möchte, was mir aufgefallen ist. Und darum habe ich jetzt in dem, was ich euch sage, beziehe ich mich ganz viel auf das, was er gesagt hat. Also tolle Predigt. Ich versuche ein bisschen davon euch so auch weiterzugeben. Das ist ein Verein, Universität Bibelfreundschaft Heidelberg e.V. Also auf geht's. Betrachten wir nun die zwei Heilungen. Jesus hat ja ganz viele Menschen geheilt. Das wissen wir aus den ganzen Überlieferungen. Aber das Besondere an diesen beiden Heilungen, die am Beginn der Wirksamkeit Jesu stehen, sind, dass sie alle drei synoptischen Evangelien, also Matthäus, Markus und Lukas, haben alle drei haben diese beiden Heilungen überliefert. Und so werden wir jetzt vier Beobachtungen machen in diesen Texten. Das erste ist, in beiden Geschichten geht es um hoffnungslose Krankheiten. Zweitens, in beiden Geschichten kommen Menschen im Glauben zu Jesus. Drittens, in beiden Geschichten tut Jesus weit mehr als erwartet. Und viertens, beide Heilungen offenbaren, wer Gott in Jesus Christus ist. Die erste Beobachtung. In beiden Geschichten geht es um hoffnungslose Krankheiten. Und es begab sich, als er in einer Stadt war, siehe, da war ein Mann voller Aussatz. Aussatz war so eine Bezeichnung für verschiedene Hautkrankheiten, aber hier liegt es nahe, dass es sich um Lepra handelt. Und nur Lukas erwähnt, dass dieser Mensch voll Aussatz war. Der ganze Körper, am ganzen Körper hatte er diesen Aussatz. Und Lukas war Arzt und wollte darum die medizinischen Details etwas genauer sagen. Und das ist in diesem Fall ganz wichtig, denn dieses voller Aussatz am ganzen Körper, das bedeutet, dass diese Krankheit fortgeschritten war. Und diese Krankheit war unheilbar in dieser Zeit. Der Körper war praktisch dabei, bei lebendigem Zustand zu verfaulen. Es war ein Krankheitsstadium, bei dem jede Hoffnung unangebracht und vergeblich war. Und außerdem war diese Krankheit mit einem gewaltigen Stigma beladen. Wenn ihr euch erinnert, in den 80er Jahren, als wir das erste Mal von AIDS hörten, dann gab es gleich Zuordnungen, welche Gruppen besonders gefährdet sind. Und diese Gruppen wurden sehr stigmatisiert, wurden sehr ausgegrenzt. Und so, aber noch viel, viel mehr, war die Situation der Leprakranken zur Zeit Jesu. Sie waren komplett isoliert. Aussätzigen war es verboten, sich anderen Menschen zu nahen. Und wenn sie es taten, dann mussten sie öffentlich mit den Worten unrein warnen, alle anderen warnen. Und Lepra im fortgeschrittenen Stadium, da war man ausgeschlossen für die Gesellschaft, von der Gesellschaft. Es war eine bittere, hoffnungslose Situation. Die andere Person, die Heilung erfährt, ist ein Gelähmter. In Vers 18 hören wir, dass dieser Gelähmte auf einem Bett sich befand, auf einer Tragbare. Und 1 Meter breit, 2 Meter lang, das war seine ganze Welt. Und diese Welt konnte er nicht selbstständig verlassen. Also so alles, was uns Spaß macht, was zu unserem Leben selbstverständlich gehört, einkaufen gehen, sich selbst zu waschen, auf die Toilette gehen, für all diese Aktivitäten, die waren für ihn gar nicht möglich. Er war in den einfachsten Dingen des Lebens auf andere angewiesen. Er war sozusagen ein Gefangener seines eigenen Körpers. Ich habe das jetzt so im ganz klitzekleinen Ansatz gehabt. Ich hatte jetzt mich mit Corona infiziert und war jetzt also 10 Tage in Quarantäne. Himmel, das war jetzt im Vergleich zu diesen armen, gelähmten Menschen ja kaum was. Und trotzdem, allein dieses nicht mich mit jedem treffen können, nicht überall hingehen können, sondern auf meinen kleinen Raum hier angewiesen zu sein, das fand ich schon nicht so ganz cool. Und dann denke ich, der hatte nur dieses Bett und war in allem, was er machte, auf andere angewiesen. Und wie auch beim Aussätzigen gab es auch für diesen Gelähmten keine Behandlung, keine Reha, kein Medikament, das ihm helfen konnte. Sowohl der Aussätzige als auch der Gelähmte befanden sich in einer ausweglosen, hoffnungslosen Situation. Wenn wir zur zweiten Beobachtung gehen, dann sehen wir, dass in beiden Geschichten die Menschen im Glauben zu Jesus kommen. In Vers 12 heißt es, als er, der Aussätzige, Jesus sah, warf er sich vor ihm nieder, das Gesicht zur Erde und flehte ihn an, Herr, wenn du willst, kannst du mich gesund machen. Obwohl in diesem Vers das Wort Glauben nicht ausgesprochen wird, ist der ganze Vers voll von Glauben. Er kommt zu Jesus durch den Glauben. Als er Jesus sieht, fällt er auf sein Angesicht, befindet sich zu Jesu Füßen durch den Glauben. Und dann folgt sein Gebet aus Glauben. Herr, willst du, so kannst du mich reinigen, so kannst du mich gesund machen. Der Aussätzige machte seine Heilung nicht davon abhängig, ob Jesus es kann oder nicht. Er vertraut darauf, dass Jesus die Allmacht besitzt, es zu tun. Er macht seine Heilung allein von Jesu guten Willen abhängig. Und das ist Glauben. Bei dem Gelähmten war die Situation etwas komplizierter. In Vers 18, da brachten einige Männer einen Gelähmten auf einer Tragbare herbei. Sie wollten ihn in das Haus hineintragen und vor Jesus niederlegen. Wenn man das alles genau liest, dann hört man, dass Jesus in einem wirklich völlig überfüllten Haus ist. In der ersten Reihe saßen die Pharisäer und Schriftgelehrten und alle die, die eben früh genug da waren, um sich die besten Plätze zu sichern. Und es heißt auch, sie kamen aus den umliegenden Orten und sogar aus Jerusalem. Jesus war sozusagen meterweit abgeschirmt von einer Menschenmenge. Selbst wenn der Gelähmte also heute jetzt einen Rollstuhl hätte, er wäre nicht durchgekommen. Aber der Gelähmte hatte eine Gruppe von absolut außergewöhnlichen und einzigartigen Freunden. Ich habe sowas Nettes gefunden, das muss ich euch doch kurz vorlesen. John Ortberg, das ist ein Theologe und Psychologe aus der USA, überlegt sich, was in den Köpfen der Freunde in diesem Moment wohl so sich abgespielt hat. Das ist ein bisschen der Ansatz, wie ich ihn ja auch mit den biblischen Erzählfiguren habe. Er schreibt, unter den Vieren gab es einen, der BWL studiert hatte. Er war ein Organisator, ein Macher. Er versammelte die anderen drei zu einem Spontan-Meeting und sagte, wir haben folgenden Ist-Zustand. Der Weg zu Jesus ist versperrt. Der gewünschte Soll-Zustand lautet, wir müssen unseren Freund zu Jesus bringen. Welche Maßnahmen können wir dafür ergreifen? Lasst uns eine Brainstorming-Session einlegen. Habt ihr Ideen? Dann meldete sich der Jüngste zu Wort, der mit dem Piercing und dem Tattoo. Ich hatte gerade voll die coole Idee. Wie wäre es, wenn wir auf das Dach steigen würden, es abdecken und unseren Freund von oben zu Jesus herablassen? Der BWLer fragte, okay. Gibt es noch andere Ideen? Es gab keine. Und so lesen wir in Vers 19, und weil sie wegen der Menge keinen Zugang fanden, ihn hineinzubringen, stiegen sie auf das Dach und ließen ihn durch die Ziegel hinunter mit dem Bett mitten unter sie vor Jesus. Es ist eine der coolsten und kreativsten Aktionen, die wir in der ganzen Bibel finden. Was geschah als nächstes? Alle sahen ein großes, klaffendes Loch in der Decke. die Pharisäer und die Schriftgelehrten seien einen ganz klaren Fall von Vandalismus. Der Hausbesitzer sah, wie Leute ungefragt ein neues offenes Fenster in seinem Haus installierten. Die Jünger und Zuhörer sahen eine unwillkommene Unterbrechung und Störung von Jesu Predigt. Doch was sah Jesus? In Vers 20 heißt es: Und als er ihren Glauben sah, die absolut unkonventionelle kreative Tat der vier Freunde war in Jesu Augen ein Akt des Glaubens. Fazit: Beide Kranke kamen also im Glauben zu Jesus. Der eine mit persönlichem Glauben, der andere durch den Glauben, den er sich von seinen Freunden geliehen hatte. Ja, wenn wir jetzt auf die dritte Beobachtung schauen, dann sehen wir, dass in beiden Geschichten, in beiden Berichten, Jesus weit mehr tat, mehr als erwartet. Der Aussätzige kniete vor Jesus, erwartungsvoll auf das, was Jesus tun würde. Und dann folgte die Überraschung. Vers 13. Und er streckte die Hand aus und rührte ihn an und sprach: Ich will's tun, sei rein. Wir wissen ja, dass Jesus eigentlich gar nicht so nah sein muss. Der kann sogar aus Kilometerentfernungen heilen und böse Geister austreiben. Und er hätte locker diesen Menschen aus der Ferne heilen können. Aber hier passiert was ganz Ungeheures. Jesus rührt den unreinen Menschen an und bricht damit alle sozialen Normen. Wir können sicher sein, dass dieser Leprakranke schon seit Jahren nicht mehr von Menschen berührt worden ist. Und wichtig, Jesus berührte ihn, bevor der Kranke geheilt war. Als Jesus ihn anrührte, tat er weit mehr, als um was der Aussätzige gebeten hatte. Und weit mehr, als man in dieser Situation hätte erwarten können. Als Jesus ihn anrührte, war das sein Ausdruck von Liebe, sein Ausdruck von völliger Annahme. Es war die Botschaft, dass es keine noch so ansteckende Krankheit gab, die ihn davon abhalten konnte, einem bedürftigen Menschen Barmherzigkeit zu zeigen. Bei der zweiten Heilung sehen wir, dass der Gelähmte Freunde hat, die an seiner Seite stehen. Wir haben ja vorhin schon diesen kreativen Ausflug gehabt. Wir wissen nicht viel über diese Freunde, aber wir wissen, dass sie dem Gelähmten in einem absolut entscheidenden Moment seines Lebens sein Leben gerettet haben. Der Gelähmte hat ihm also nicht nur seine Gesundheit zu verdanken, er verdankte ihnen nichts weiter als sein ewiges Leben. Denn als der Gelähmte durch das Dach hindurch zu Jesus gebracht wird, ist das ein spannender Moment. Wie wird denn Jesus reagieren? Und da heißt es in Vers 20, und als er ihren Glauben sah, sprach er: Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Das ist erstaunlich. Hier müssen wir wenigstens über zwei Punkte nachdenken. Das Überraschende ist, dass die schlimme Lähmung für Jesus im Grunde nachgeordnet war. Jesus sah eine andere Lähmung, eine andere Krankheit, ein anderes Problem, das viel gravierender und fundamentaler war als jede körperliche Krankheit. Nicht die Leiden waren das Problem, es war die Sünde. Und solange das Problem der Sünde nicht gelöst ist, ist das Lösen von allen anderen Problemen lediglich Makulatur. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt wird in Vers 21 angesprochen, und die Schriftgelehrten und Pharisäer fingen an zu überlegen und sprachen: Wer ist der, dass er Gotteslästerungen redet? Wer kann Sünden vergeben als allein Gott? Mit dieser Frage haben die Pharisäer und Schriftgelehrten wohl recht. Wer kann Sünden vergeben als allein Gott? Martin führt in seiner Predigt wieder ein gutes Beispiel an. Wenn ihr euch vorstellt, auf der Straße wird ein Mensch von einem anderen grundlos zu Boden geschlagen. Stellen wir uns dann vor, noch während das Opfer auf der Straße liegt, gehe ich zum Täter und sage ihm, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Das wäre völliger Quatsch. Ich bin ja nicht derjenige, der geschädigt wurde. Nur derjenige, an dem das Unrecht getan wurde, kann Vergebung aussprechen oder auch nicht. Als Jesus dem Gelähmten die Sünden vergibt, gibt er zu verstehen, dass sich alle Sünden gegen ihn selbst richten. Jede Sünde war ein Affront gegen Jesus selbst. Aber Jesus hat alles vergeben. Diese dritte Sichtweise ist also, dass Jesus in beiden Fällen, bei dem Aussätzigen und bei dem Gelähmten, mehr tut, als man in dieser Situation hätte erwarten können. Er tat weit mehr, als worum man ihn gebeten hat. Nun noch ein viertes, ein letztes. In beiden Heilungen wird offenbar, wer Gott in Jesus Christus ist. Nach der Heilung des Aussätzigen gab Jesus ihm zwei Instruktionen. Vers 14. Jesus befahl ihm, niemand etwas zu sagen, sondern geh zum Priester, sagte er. Lass dir von ihm deine Heilung bestätigen und bring die Opfer, die Mose zur Wiederherstellung der Reinheit vorgeschrieben hat. So sollen alle erfahren, dass du geheilt worden bist. Der Aussätzige sollte niemanden von dem Wunder zunächst weitererzählen. Die andere Anweisung, für seine Reinigung zu opfern und sich dem Priester zu zeigen. Denn Jesus hat ein gewaltiges Wunder getan. Jesus wollte, dass die Priester dieses Wunder sahen. Sie sollten erkennen, dass mit Jesu Kommen eine neue Ära angebrochen war. Das Gnadenjahr des Herrn, von dem Jesus im letzten Kapitel, in Kapitel 4, gesprochen hat, hat begonnen. Und auch in der zweiten Heilung, in der Heilung des Gelähmten, ist wieder aufschlussreich in Bezug auf Jesu Identität. Wir haben gesehen, dass die Schriftgelehrten und Pharisäer gemeckert haben. Und Jesus antwortet darauf, was macht ihr euch dafür Gedanken? Was ist leichter zu sagen, deine Schuld ist dir vergeben oder steh auf und geh umher? Aber ihr sollt sehen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Schuld zu vergeben. Und er sagte zu dem Gelähmten, ich befehle dir, steh auf, nimm deine Tragbare und geh nach Hause. Sofort stand der Mann vor aller Augen auf, nahm die Bare, auf der er gelegen hatte und ging nach Hause. Dabei pries er Gott. Eine große Erregung erfasste alle, die versammelt waren, und auch sie priesen Gott. Von Furcht erfüllt sagten sie, unglaubliche Dinge haben wir heute erlebt. Jesu Wunder war ein Zeichen. Es war der Beweis dafür, dass Jesus göttliche Autorität hat. Jesus ist Gottes Sohn. Jesus hat Macht und Autorität. Jesus ist befugt, Sünden zu vergeben, weil er selbst Gott ist. Also, beide Wunder demonstrieren, dass Jesus der Messias, der Christus ist. Soweit die vier Beobachtungen, die vier Sichtweisen auf diese beiden Heilungen. Sowohl der Aussätzige als auch der Gelähmte befanden sich in einer ausweglosen und hoffnungslosen Lage. Beide kamen zu Jesus im Glauben und Vertrauen auf ihn. Jesus tat mehr, als um was er gebeten wurde, und mehr, als was man von ihm hätte erwarten können. Und Jesus demonstriert durch die Zeichen, dass er der Sohn Gottes ist. Aus diesen Betrachtungen hoffe ich, dass wir alle neue Kraft, neue Zuversicht und neuen Mut fassen. dass wir in aussichtslosen Lagen, in meinem persönlichen, privaten Umfeld, auf der politischen Ebene, weltweit neue Kraft schätzen, neue Zuversicht, neuen Mut. Dass wir im Glauben und im Vertrauen alles zu Jesus bringen dürfen, allein oder mit anderen oder andere mit mir. Und dass wir immer daran denken, dass Jesus größer ist als alles, was wir uns wünschen können, was wir erbitten, was wir suchen und fragen und dass er Lösungen findet. Denn Jesus ist der Sohn Gottes. Daran glaube ich.